Okay, Leute, Hefte raus. Sandy Crosby lehnte sich an ihr Pult im Klassenraum der 12. Klasse und beobachtete, wie ihre 23 Schüler, es hätten 25 sein sollen, aber sowohl Peter Arlington als auch Liana Martin fehlten, widerwillig ihre Hefte zwischen den Schulbüchern hervorzogen und sie in unterschiedlichem Maße gelangweilt oder entsetzt auf die Tische knallten. Desinteressierte, glasige Blicke wandten sich langsam wieder in ihre Richtung. Teilnahmslos lungerten träge Leiber auf ihren Stühlen, die langen Beine in Jeans faul von sich gestreckt. Offensichtlich wünschten sich alle, einschließlich Sandy Crosby, irgendwo anders zu sein. Und warum auch nicht? Welcher halbwegs normale Mensch wollte in einem stickigen Container hocken, wenn man stattdessen draußen in der Sonne herumtollen könnte? Würde irgendeiner ihrer Schüler überhaupt wissen, was herumtollen bedeutete? Und fehlten die beiden angeblich Verliebten Peter Arlington und Liana Martin vielleicht, um genau das zu tun? Sandy ließ den Blick über die 5 Reihen widerwilliger Schüler hinweg zu der breiten Fensterfront des Containers schweifen. Es war ein wunderschöner Apriltag, wenngleich viel kühler als in dieser Jahreszeit üblich. Zumindest erklärten ihr das alle ständig. »Da hätten sie im letzten April hier sein müssen«, sagten sie immer wieder. Im Moment ist es 10 Grad kälter als sonst. Aber Sandy hatte nichts gegen die kühlen Temperaturen. Sie waren ihr eigentlich sogar lieber. Die Kühle erinnerte sie an Rochester im Staat New York, wo sie geboren und aufgewachsen war. Was zum Teufel machte sie in Torrance, wo die Durchschnittstemperatur feuchtheiße 29,5 Grad betrug? Der Umzug im vergangenen Sommer war Ians Idee gewesen. 2 Jahre lang hatte er dafür geworben, aus der Großstadt im Norden in die Kleinstadt im Süden zu ziehen. »Es ist bestimmt gut für meine Praxis, für unsere Kinder und für unsere Ehe«, hatte er versprochen, gebettelt und zuletzt gedrängelt. »Ich habe mich erkundigt. Du findest problemlos eine Anstellung als Lehrerin. Los, komm, wo bleibt deine Abenteuerlust? Wir können es doch wenigstens probieren. Maximal 2 Jahre. Ich schwöre, wenn du nicht glücklich bist, bleiben wir nicht.« Das hatte er zumindest gesagt. Was er meinte war, ich habe mich Hals über Kopf in eine Frau verliebt, die ich in einem Internetchat kennengelernt habe. Deshalb bin ich wild entschlossen, meine Praxis zu verkaufen, dich und die Kinder zu entwurzeln und nach Florida in diese kleine Stadt zu ziehen, um die Affäre persönlich fortzusetzen. Wenn es nicht klappt, können wir wieder gehen. Und er war gegangen. Auf den Tag genau vor 7 Wochen, wie Sandy stumm nachrechnete, während sie den Blick auf das Plakat einer Alphabetisierungskampagne an der Rückwand des Klassenzimmers richtete, um nicht in Tränen auszubrechen. Auch wenn sie bezweifelte, dass dies seine erste Affäre war, Verdacht hatte sie im Laufe der Jahre mehrfach geschöpft, kam die Nachricht, dass er sie verlassen wollte, trotzdem völlig überraschend. Sie hatte sogar vermutet, dass er so dringend aus Rochester fort wollte, um einer schal gewordenen Romanze zu entkommen. Der Gedanke, dass er sich hier in eine neue stürzen wollte, war ihr indes nie gekommen. Deshalb hatte sie schockiert und schweigend zugesehen, wie er seinen alten Koffer und die neue Arzttasche gepackt hatte, die sie ihm zur Eröffnung seiner hiesigen Praxis geschenkt hatte und in ein geräumiges Einzimmerappartement auf der anderen Seite der Stadt gezogen war. Zufälligerweise lag es gleich um die Ecke von Carrie Franklin, ihres Zeichens Barbie-Klon und Internetgeliebte par excellence. Das Einzige, was ihn davon abgehalten hatte, direkt bei der geschiedenen Blondine mit den üppigen Lippen und der noch üppigeren Frisur einzuziehen, war die Tatsache, dass ihre Mutter ihm zuvor gekommen war und es sich nach dem Scheitern von Carries dritter Ehe bei ihrer Tochter bequem gemacht hatte, ohne die geringste Neigung zu zeigen, wieder auszuziehen. Da der hiesige Klatsch wissen wollte, dass die jüngste und, wie einige meinten, höchst besorgniserregende Vergrößerung von Carries Busen mit Rose Cruikshanks Geld bezahlt worden war, zögerte Carrie natürlich, ihre Mutter an die frische Luft zu setzen. Außerdem war da noch Carries Tochter Delilah. Sandy warf einen Blick zu dem ersten Platz in der dritten Reihe, wo das Mädchen mit dem unglücklich gewählten Namen nervös an seinem schwarzen Kugelschreiber kaute und zu Boden starrte, offensichtlich in der Hoffnung, nicht aufgerufen zu werden. Der Name Delilah war insofern unglücklich gewählt, als Carrie Franklins 18-jährige Tochter im Gegensatz zu der berüchtigten biblischen Sirene zwar durchaus hübsch, aber auch recht stämmig war. In nachsichtigeren Momenten dachte Sandy, dass Delilah vermutlich ihrem Vater ähnelte, Carries erstem Mann, der aus dem Leben seiner Tochter verschwunden war, als das Kind 2 Jahre alt war. Wenn sie sich weniger großmütig fühlte, vermutete sie, dass die Lila ihrer Mutter bestimmt bis aufs Haar geähnelt hatte, bevor diese sich mit Hilfe der kosmetischen Chirurgie in eine Kleinstadtversion von Pamela Anderson verwandelt hatte. Sandy seufzte lauter als beabsichtigt. Ihr verirrter Seufzer ließ Greg Watt aufhorchen, einen muskelbepackten Unruhestifter, den sie aus der letzten in die erste Reihe versetzt hatte, um zumindest einen Anschein von Kontrolle über die rastlose Horde zu wahren. Er starrte sie an, als wollte er sich jeden Moment auf sie stürzen. »Irgendwas nicht in Ordnung, Mrs. Crosby?« fragte er. »Alles bestens, Greg«, sagte sie. »Freut mich zu hören, Mrs. Crosby.« Bildete sie sich das nur ein oder hatte er das Mrs. übertrieben betont? Es war ganz bestimmt kein Geheimnis in Torrance, dass ihr Mann sie nach fast 20 Jahren Ehe kürzlich verlassen hatte. Genauso wenig wie die Tatsache, für wen er sie verlassen hatte. Sandy hatte vielmehr rasch erfahren müssen, dass es in einer Kleinstadt wie Torrance nur wenige Geheimnisse gibt. Und es hatte nicht viel länger gedauert, bis sie begriffen hatte, dass trotzdem jeder eins zu haben schien. »Okay, wer möchte seinen letzten Eintrag vorlesen?« fragte Sandy und wappnete sich gegen das nachfolgende Schweigen. »Irgendwelche Freiwilligen?« Sie ließ ihren Blick über die vorderen Reihen schweifen und entschied sich für Victor Drummond auf dem vorletzten Platz in der 2. Reihe. Der Junge war komplett schwarz gekleidet, sein gebräuntes Gesicht von einer Schicht weißem Puder bedeckt. Seine blassblauen Augen waren schwarz umrandet. Sein natürlicher Schmollmund wurde von einem Marilyn Manson roten Lippenstift betont. »Victor«, sagte sie so aufmunternd, wie sie konnte, »wie wär's mit dir?« »Sind Sie sicher, dass Sie das vertragen?« fragte Victor grinsend. Er warf einen Blick zu der ähnlich gekleideten Diva auf dem Platz neben ihm. Das Mädchen hieß Nancy und trug 3 Sicherheitsnadeln in der fein gezupften linken Augenbraue. Sie streckte die Zunge heraus. »Ich riskiere es einfach mal«, erklärte sie Victor. »Du hast bestimmt einiges Interessantes zu erzählen.« Sie ging um das Lehrerpult, ließ sich auf ihren Stuhl sinken und fragte sich, wann diese ganze Gothic-Mode sich endlich erledigt hatte. Gab es die nicht schon ewig lange? Aber Victor war ihr ungeachtet seiner makabren Aufmachung durchaus sympathisch. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Schüler verfügte er über eine wache und fruchtbare Einbildungskraft und man konnte sich in der Regel darauf verlassen, dass seine häufig von bizarren und exotischen Bildern wimmelnden Aufsätze einigermaßen interessant waren, wenngleich auch nicht so provokant, wie er gerne gewollt hätte. »Soll ich aufstehen?« Victor hatte sich schon ein paar Zentimeter von seinem Stuhl erhoben. »Nicht nötig.« Sofort ließ er seinen knochigen Hintern wieder auf den Sitz sinken, räusperte sich und hielt kurz inne. »Es ist Vollmond«, begann er dann ausdruckslos, seinen Text vorzulesen. »Ich liege in meinem Bett und lausche dem Heulen der Wölfe.« »In Florida gibt es keine Wölfe, du Hirni«, rief Joey Balfour aus der hinteren Reihe. Joey war 19, Kapitän des Footballteams und wiederholte das letzte Schuljahr. Er war ein selbstgefälliger Angeber. Groß, kräftig und hirnlos. Und alles in allem auch noch stolz darauf. Der Rest der Klasse lachte. Ein Papierflugzeug segelte durch den Raum. »Hirni«, wiederholte Victor leise, aber verächtlich genug, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu lenken. »Das war metaphorisch gemeint.« »Das ist aber ein ziemlich großes Wort für einen Pimp wie dich«, sagte Greg Watt mit einem gerinnenden Lächeln und einem finsteren Unterton. »Möchte vielleicht irgendjemand erklären, was es bedeutet?« ging Sandy dazwischen, um eine Konfrontation zu vermeiden. Delilah hob die Hand. »Hätte man es sich nicht denken können«, sinnierte Sandy. »Nicht nur, dass diese übergewichtige Erinnerung an die Untreue ihres Mannes ihr jeden Morgen direkt ins Gesicht starrte, nun drängte es die junge Frau auch noch etwas zu ihrem Unterricht beizutragen.« Wusste sie nicht, dass es Sandy jedes Mal wie ein Stich ins Herz traf, wenn sie auch nur den Mund aufmachte? »Ja, bitte, die«, sagte sie. »Die«, wiederholte Greg ungläubig. »Die? Wenn Sie ihr schon einen Spitznamen geben wollen, wie wär's dann mit Deli? Ja, das ist passender. Sie könnte auf jeden Fall eins leer fressen.«